Schönen guten Tag, Frau Rohlich.
Hallo.
Sie haben eine Stellungnahme zur Debatte um die Familienarbeitszeit verfasst. Warum ist Ihnen wichtig, den Vorschlag von Familienministerin Manuela Schwesig zu verteidigen?
Es war uns nicht in erster Linie wichtig, Ihren Vorschlag zu verteidigen, sondern es war uns eigentlich in erster Linie wichtig, eine Studie, die wir im Herbst eigentlich vorgestellt haben, die auch ein bisschen unter dem Motto 32-Stunden-Woche Familienarbeitszeit lief, nochmal zu spezifizieren, denn da wurde einiges, was Frau Schwesig vorgeschlagen hat, mit unserer Studie so vermischt. Oder mit anderen Worten, Frau Schwesig hat etwas sehr Allgemeines vorgeschlagen, so habe ich sie zumindest verstanden. Dadurch, dass das so allgemein formuliert war, konnte ich zum Teil auch verstehen, dass es so heftige Kritik gab. Und unser Anliegen war jetzt nochmal zu spezifizieren, was eigentlich dieses Modell war, das wir im Herbst vorgestellt haben, zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, das wir ganz gut finden. Und wo wir Angst hatten, dass das jetzt in dieser allgemeinen Debatte so ein bisschen untergeht.
Jetzt scheint Ihre Feststellung, dass die meisten Eltern im Modell Elternarbeitszeit nicht weniger, sondern mehr arbeiten, auf den ersten Blick ja fast schon paradox. Was ist denn da die Kernüberlegung dahinter?
Ja, das hängt eben auch genau damit zusammen, wenn man natürlich einfach davon ausgeht, alle, so wie Frau Schwesig das ja so ein bisschen angedeutet hat, alle sollen 32 Stunden arbeiten, dann wird so ein bisschen suggeriert, als würden jetzt alle 40 Stunden arbeiten oder so in der Richtung. Und das trifft halt auf sehr viele Väter zu, also vor allem, wenn wir jetzt reden über Familien mit sehr kleinen Kindern, aber es trifft ja auch fast keine Mütter zu. Also die wenigsten Mütter sind ja vollzeiterwerbstätig. Und deswegen trifft diese Aussage, dass eben die Arbeitszeit, das Arbeitsvolumen, wenn man Mütter und Väter insgesamt betrachtet, bei so einem Modell steigen würde, eben nur dann zu, wenn man diese Leistung auszahlt eben an Paare, die beide diese Arbeitszeitumfang von 80% einer Vollzeittätigkeit wählen. Denn in diesem Fall ist es so, dass zwar die Väter dann ihre Arbeitszeit ein bisschen reduzieren, die Mütter sie aber deutlich ausweiten. Weil in unserem Modell bekommt jetzt zum Beispiel eine Familie gar keine Lohnersatzleistung, wenn die Mutter weiter nicht erwerbstätig ist oder einen Minijob hat und der Vater reduziert ganz einfach von Vollzeit auf 80%. Dann in so unserem Modell würde diese Familie gar nichts bekommen. Und deswegen, weil halt in unserem Modell diese Leistung daran geknüpft ist, dass beide das tun müssen, dadurch ergibt sich diese unterm Strich positive Effekt auf das Arbeitsvolumen.
Aber was ist mit alleinerziehenden Eltern zum Beispiel? Die sind ja dann komplett raus.
Ja, bei Alleinerziehenden sieht das Modell vor, also echt Alleinerziehende, echt in dem steuerrechtlichen Sinn, dass sie auch Anspruch auf diesen steuerlichen Entlastungsbetrag haben. Für diese Alleinerziehenden sieht das Modell vor, dass sie diese Lohnersatzleistung bekommen können, wenn sie 80% einer Vollzeittätigkeit nachgehen, unabhängig davon, was der andere Elternteil des Kindes macht. Und auch da sehen wir bei Alleinerziehenden, dass es einen positiven Effekt auf ihre Arbeitszeit gibt. Zwar würden vielleicht auch einige vollzeiterwerbstätige Alleinerziehende ihre Arbeitszeit reduzieren, aber noch viel mehr würden Alleinerziehende, die jetzt weniger oder gar nicht arbeiten, auf 80% gehen.
Über die Frage, wie Familienzeit und Arbeitszeit in Einklang zu bekommen sind, habe ich mit Katharina Wrohlich gesprochen. Sie ist stellvertretende Leiterin der Abteilung Staat am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Danke.